Unsicherheit bei Zinssenkung, der US-Dollar stabilisiert sich und der Bitcoin mit einem Fehlausbruch. Was gerade los ist, das werden wir besprechen und damit herzlich willkommen zu Fast & Forex. Dieses Video ist keine finanzielle Anlageberatung. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge hier bei Fast & Forex. Ich bin Wieland Ahl, begrüße Sie ganz herzlich, ich habe es ja versprochen, ich sage wieder, wo ich bin, von den Azoren. Und zwar bin ich in São Miguel, oder die Insel heißt São Miguel und der Ort ist Porta Delgada oder Delgada. Und es ist die größte Insel auf den Azoren. Ich bleibe auch nur auf dieser Insel, bin hierher gekommen, um mit einer ganzen Reihe von Freunden halt aus der Reiseszene einen Geburtstag zu feiern, eine Konferenz hier auch dann dementsprechend zu besuchen, die mehr oder weniger eigenorganisiert ist und natürlich dann in der Gruppe, naja, so dieses typische Workation-Thema zu haben. Ansonsten, momentan ist bei mir viel, viel los. Ich sitze am Computer, weil ich ja mit der IFTA sehr, sehr, sehr beschäftigt bin. Wir haben hier die Konferenz, die planen wir ja für Frankfurt für Ende September 26 bis 28. Und da gibt es gerade jetzt zum Endspurt viel zu tun. Und da halte ich natürlich auch gerne auf dem Laufenden, aber das erstmal so der Einblick und dann natürlich die Märkte und so ein bisschen rausgehen, das Seafood genießen. Ich habe hier schon Barracuda genossen und, man höre und staune, Stingray, also den Rochen. Ja, ist wirklich exzellent, aber ist natürlich nicht das, was wir so täglich auf dem Tisch haben. Aber hier ist es eben da und da muss ich das natürlich auch probieren. So sieht's aus bei mir und jetzt ist die Frage, wie sieht's aus in den Märkten? Und da gehen wir zuerst mal in die Zahlen. Ja, aktuell in der laufenden Woche und wir sehen hier den Mittwoch, den 20., wo ich das jetzt aufnehme. Es ist so gegen 19 Uhr, deutsche Zeit. Und hier sehen wir eben, tja, was gab es, den Verbraucherpreisindex für die Eurozone in den Erwartungen 2,0. Von daher jetzt hier nicht wirklich groß eine Änderung gewesen. Heißt also auch die Frage, was könnte jetzt langsam mit der EZB passieren? Sollte die jetzt immer langsam die Zinsen weiter senken? Denn man ist ja im Endeffekt genau da, wo man eigentlich sein will. Und zwar relativ stabil, schon über einen längeren Zeitraum. Vielleicht können wir am Samstag schon ein bisschen mehr dazu hören, wenn nämlich Frau Lagarde wieder mal eine Rede hält und einfach ja, sich ein bisschen äußert zur Politik. Ansonsten am Donnerstag, wo Sie jetzt das Video sehen, es geht in die Einkaufsmanager-Indizes. Hier nochmal, wie immer, der Hinweis, ja, oberhalb von 50%, das ist die Wachstumsschwelle. Ja, alles, was da drunter ist, eher weniger Wachstum, sondern eher schrumpfend. Und sicherlich wird es interessant für die USA, und zwar mit den Erstanträgen auf die Arbeitslosenhilfe. Jetzt können wir uns überlegen, ja, wenn jetzt mehr Erstanträge kommen, heißt also mehr Arbeitslosenhilfe ausgezahlt werden muss, und zwar zum allerersten Mal, ja, hier an der Stelle, dann ist natürlich die Frage, was bedeutet es für die Wirtschaftskraft? Hier wird eine leichte Steigerung erwartet. 2000 ist jetzt nicht wirklich der Rede wert, aber im Großen und Ganzen muss man mal schauen, inwieweit ja, hier wirklich die Wirtschaft weiterhin stabil läuft oder es eben so ein Stück weit anfängt zu wackeln. Ja, und dann geht es nochmal in die Verkäufe bestehender Häuser. Auch da sprechen wir immer mal wieder drüber. Auch wenn wir nicht in die Tiefe gehen wollen, ist die Frage, welche Art von Häuser werden denn verkauft und von wem, zu welchem Preis werden sie gekauft. Das darf man sich bei Interesse natürlich auch gerne mal anschauen. Zuallererst mal sehen wir aber, dass hier mehr oder weniger ein gleichbleibender Wert erwartet wird. Und es gilt natürlich, wie immer, sollte das hier eklatant irgendwie abweichen, dann darf man gerne nochmal auf den Euro bzw. auf den Dollar schauen und vor allem das Währungsverhältnis, da könnte sich ziemlich schnell was ändern. Man darf dann auf das Gold auch blicken, denn das könnte dann auch reagieren. Und am Freitag geht es dann nochmal wieder nach Deutschland in das Bruttoinlandsprodukt und hier wird erwartet ein gleichbleibendes von Jahr zu Jahr 0,4, wie beim letzten Jahr auch Quartal 2 Basis, ne, Year-to-Year-Vergleich. Und eben, wenn man nur die Quartale miteinander vergleicht, vom ersten zum zweiten Quartal, dann wird auch da gleichbleibend erreicht, und zwar gleichbleibend schlecht. Gleichbleibend negativ, minus 0,1. Ja, ist die Frage, kommen wir aus dieser Rezession auch wieder raus in Deutschland oder schleift sich das jetzt so langsam ein und man hängt da so unterhalb der Wachstumsschwelle, ist es ja auch, ja, das ist ja negativ, ist ja eher schrumpfend und dementsprechend darf man das auch gerne mal weiter verfolgen. Dann für die kommende Woche, es geht in den IFO-Geschäftsklima-Index, ja, was soll man sagen, wenn man sich überlegt, das BIP ist nach wie vor negativ erwartet, ja, stabil negativ, aber negativ, was wollen wir dann vom IFO-Geschäftsklima-Index erwarten? Ja, deshalb wäre ich hier eher etwas vorsichtiger und zurückhaltender, aber natürlich können wir uns auch etwas überraschen lassen. Ein Blick auf den DAX ist es auf jeden Fall wert, inwieweit der dann entsprechend reagiert. Dann nochmal die Verkäufe neuer Häuser in den USA. Auch hier geht die Frage, was für Art von Häuser, zu welchen Preisen, an welcher Lage und so weiter. Das kann sicherlich für diejenigen, die sich dafür interessieren, interessant sein. Ansonsten gehen wir direkt mal weiter. Denn wichtiger dürfte das Verbrauchervertrauen sein in den USA für den Dienstag. Da darf man auch mal drauf schauen, inwieweit hier die Verbraucher weiterhin positiv gestimmt sind. Heißt also, naja, zuversichtlich in die Zukunft gehen. Das bedeutet nämlich im Endeffekt, dass sie auch davon ausgehen, dass das Geld nächste Woche auch wieder ausbezahlt wird oder der Lohncheck oder wie auch immer wir uns das da vorstellen können. Und wenn das zurückgeht, ja, dann ist schon irgendetwas am Kriseln. Da darf man da auch mal genauer hinschauen. Ja, und dann gehen wir am Donnerstag in das Bruttoinlandsprodukt hier auf Quartalsbasis vom 1. zum 2. Hier wird mit, ja, noch gar nichts gerechnet, aber zuletzt gab es 3,0. Ja, wenn wir das mal vergleichen, minus 0,1 in Deutschland, 3,0 in den USA. Ja, relativ großer Unterschied, aber das sage ich auch nicht zum ersten Mal. Ja, und am Freitag geht es dann in Deutschland in die Arbeitslosenquote. Das picke ich mal raus, denn das ist sicherlich der Wert, der besonders interessant ist. Einzelhandelsumsätze für uns sind in Deutschland jetzt ja nicht so wahnsinnig spannend, es sei denn, man ist in der Branche. Ja, deshalb, die Arbeitslosenquote ist durchaus ein Thema. 6,3% haben wir hier. Und wenn man das mal vergleicht auch mit denen der USA, was jetzt hier nicht aufgelistet ist, aber da sehen wir immer, dass wir deutlich drunter sind in den USA und das spricht eben auch eine deutliche Sprache. Ja, und dann gehen wir nochmal in die Verbraucherpreise in Deutschland, erst die Eurozone 2,0 und gehen wir mal davon aus, dass die Erwartungshaltung hier für Deutschland ähnlich wird, 2,0 auch an der Stelle. Und damit darf man auch entsprechend hier am Freitag mal genau raufschauen, 14 Uhr, und dann mal gucken, inwieweit hier wiederum die Frage im Raum steht, könnte das die EZB jetzt endlich mal dazu verleiten, weiter die Zinsen zu senken oder eben nicht? Und dann kommt natürlich zwangsläufig das Währungspaar Euro-US-Dollar zum, ja, in den Blickpunkt. Und genau das werden wir uns auch gleich mal weiter anschauen. Vorher gehen wir auch nochmal in das FedWatch-Tool, denn das ist auch interessant. Also los geht's. Tja, schon sind wir im FedWatch-Tool. Ja, warum ist es hier interessant? Weil, Sie erinnern sich vielleicht für ein oder zwei Wochen, weiß ich schon gar nicht mehr so richtig, hatte ich Ihnen noch einen Wert präsentiert, der war bei 3,75 zu 4,0. Der ist schon wieder verschwunden und jetzt sind wir schon wieder, ich hatte es auch extra nochmal bei der Marktwoche dann zum Wochenanfang gezeigt, dass wir hier diesen Wert 4,25, 4,5, was bedeutet, ja, wir bleiben gleich, der Wert steigt. Und das ist sehr bemerkenswert, weil nämlich zuletzt ja die Marktteilnehmer eher der Meinung waren, ja, auf jeden Fall geht's jetzt weiter mit der, endlich weiter mit den Zinssenkungen. Und wenn man sich überlegt, ich sage es auch nicht zum ersten Mal, 2024 ging man noch davon aus, gerade zum Jahresende, dass in 2025 mindestens 4 Zinssenkungen kommen. Na, jetzt haben wir dann schon das September-Meeting. Und dann merken wir selber, wenn ich den Fingern abzähle, September, Oktober, November, Dezember, da muss man sich schon mal ranhalten, dass da überhaupt irgendwas passiert. Ja, Schatz beiseite, also ich glaube, die 4 werden es nicht. Man spricht ja immer noch mal von 2. Ja, und dann gab es noch mal Verwegene, die sagten, na, vielleicht nehmen wir dann im Oktober 0,5%, ja, so ein halbes Prozent an Zinssenkung. Ja, und all das ist momentan irgendwie so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Ja, die meisten, ja, 84,8%, gehen schon noch davon aus, okay, 0,5 Prozentpunkte, das könnte so ein Thema sein, aber diese Zahl hier wird größer. Und das sehen wir eben auch hier, dass wir, ja, im Endeffekt vor einer Woche bei 94,3 waren, das haben wir schon 10 Prozentpunkte abgegeben. Ja, und vor einer Woche, auch ganz spannend, ist eigentlich keiner davon ausgegangen, dass wir da bleiben, wo wir sind. Und hier haben wir diese 5,7%, die sogar von der Zinssenkung eine deutlichere Zinssenkung ausgegangen sind, 0,5%. Ja, von denen ist hier irgendwie nichts mehr zu sehen. Ja, und das ist eben genau das, was wir hier auch sehen im US-Dollar-Index. Das ist nämlich der US-Dollar-Index. Sich zumindest mal ein bisschen stabilisiert. Ja, also die Idee war ja nach wie vor, dass der US-Dollar-Index schwächelt und nochmal deutlich runterkommt, auch mit dem Aspekt auf rund 95 US-Dollar zu fallen. Wir stehen also bei knapp 98 US-Dollar und es sieht so aus, als ob der US-Dollar-Index sich momentan etwas stabilisiert. Heißt also, dass ich hier erstmal diese Grundidee dieses schnellen Abverkaufs runternehme. Jetzt kann man natürlich vielleicht auch lesen, ja, Donald Trump sägt ja schon an den Stühlen in der Fed, an Jerome Powell geht er jetzt nicht ran, aber da gibt es dann auch irgendwie andere Direktoren und Leute, die was zu melden haben. Da kommen dann irgendwelche Korruptionsskandale oder was auch immer zum Tragen und dann wird eben ein Rücktritt nahegelegt, wenn man nicht gleich gefeuert werden will. Tja. Und das kann natürlich auch Auswirkungen auf den US-Dollar haben, denn die Frage ist natürlich, wenn der Druck steigt auf die Fed, könnte die dann tatsächlich die Zinsen senken, auch unabhängig davon, ob sie das eigentlich will oder sollte, sondern einfach, weil der politische Druck zu groß wird. Ja, naja, wir wissen, die Notenbank ist politikunabhängig, aber in der Praxis machen wir mal lieber ein Fragezeichen dahinter. Also, was habe ich hier gerade eingezeichnet? Im Endeffekt kann ich mir vorstellen, dass wir uns jetzt hier eher so ein bisschen seitwärts bewegen, nicht wirklich mit dem Aspekt, dass wir groß nach oben laufen, denn selbst wenn es im September mit den Zinssenkungen nichts werden sollte, selbst wenn, dann ist ja durchaus wahrscheinlich, eine gewisse Wahrscheinlichkeit ist immer da, dass die Zinsen beim nächsten Mal gesenkt werden könnten, vielleicht im Oktober dann. Und dementsprechend kann ich mir vorstellen, dass man jetzt etwas zurückhaltend ist, wenn es darum geht, den Dollar stark abzuverkaufen, aber dass man sich jetzt auch nicht unbedingt so richtig aus dem Fenster hängt und sagt, hey, jetzt immer her mit dem Dollar, ist er gerade zu günstig und jetzt geht es wieder aufwärts. Sondern aus meiner Sicht ist der Dollar angeschlagen, er bleibt auch angeschlagen, so wie ich die ganze Geschichte sehe. Aus dem einfachen Grund, weil die Marktteilnehmer nach wie vor davon überzeugt sind, dass die Fed in diesem Jahr noch die Zinsen senken wird. Und die Frage ist jetzt eher das Wann. Und bis dieses Wann greifbar und konkreter wird, sieht es für mich so aus, als ob man sich dann sehr verhalten, so ein bisschen hin und her bewegt. Und damit könnte ich eigentlich direkt auch schon abschließen für heute, denn das hat natürlich Auswirkungen auf all die anderen Währungspaare, die mit dem US-Dollar verbunden sind, inklusive Gold, Silber und ja, vielleicht auch der Bitcoin, aber das schauen wir uns auch gleich nochmal genauer an. Gehen wir also mal mit der Information weiter in den Euro zum US-Dollar und hier sehen wir natürlich im Wochenchart ein ähnliches Bild, bloß von der anderen Seite dann. Wir bewegen uns hier auch seitlich. Es ging hier mal so ein paar Wochen vorher, also in der Woche vom 28. Juli, ging es mal massiv runter, mal im Verhältnis dazu, also deutlich runter auf die 1,1420. Jetzt sind wir wieder dann in der gleichen Woche deutlich nach oben gelaufen, dann auf die 1,16 knapp und jetzt ja, wurstelt sich der Euro hier so langsam nach oben. Alles in allem passt es aber schon noch zur Zeichnung, so ist es ja nicht. Ja. Das war hier die Herleitung, dass wir da hergekommen sind, dass man hier irgendwie in dem ganzen Bereich von 1,1550 so eine gewisse Stabilisierung gefunden hat. Das stimmt ja auch. Und dann eben weiter nach oben laufen. Das sehen wir ja momentan nicht ganz, aber fast. Denn die Tendenz ist durchaus da. Wir sehen auch in der aktuellen Woche, wir sind ein bisschen runtergelaufen, kommen aber wieder zurück. Und jetzt macht natürlich der Blick in den Tageschart Sinn. Jetzt können wir uns die ganze Geschichte nämlich mal genauer anschauen. Wir laufen hier oberhalb von den 1,1640,50 mit der Tendenz, naja, uns zumindest zu stabilisieren in dem Gesamtbereich na, um die 1,17 und zwischen 1,1650, vielleicht 1,16 glatt. Da bewegen wir uns, das heißt, wir sind oberhalb dieser, oben, ja, dieser Widerstandslinie, dann irgendwann mal eine Unterstützung. Jetzt irgendwie beides, auf der einen Seite Widerstand, auf der anderen Seite Unterstützung, je nachdem, ne, wo die Murmel dann hinrollt am Ende. So sieht es momentan aus. Und das heißt für mich im Endeffekt, dass wir hier natürlich im Euro zum US-Dollar ein Abwarten haben. Jetzt ist natürlich die Frage, könnte die EZB mit einer Aussage zur Zinssenkung kommen? Dann könnte das natürlich den Euro belasten, allerdings nicht zu stark. Denn es steht dann im gleichen Atemzug die Frage, ja, und wenn die Fed die Zinsen dann senkt, dann ist das Verhältnis ja eigentlich wieder gleich, ja? Nur eben tiefer. Und deshalb sehe ich auch hier für den Euro jetzt erstmal so eine gewisse Bewegungspause. Man bleibt aus meiner Sicht eher so in einem Bereich, und es kommen nochmal die 1,17, 1,16, irgendwie so in dem Bereich. Das kommt dann zum Tragen, und zwar genau so lange, bis irgendwann mal das greifbar wird, dass die EZB, also EZB oder die Fed an der Stelle aktiv wird. Und aus meiner Sicht kann ich mir vorstellen, ist es tatsächlich eher die Fed. Denn ja, Inflationszahlen sind okay für Deutschland und auch für die Eurozone. Aber wenn die Fed, wenn die EZB weiterhin die Zinsen senkt, dann ist irgendwann mal kein Spielraum mehr da, sollte die Inflation zurückkommen. Und das ist nach wie vor natürlich ein Thema, das man im Auge haben sollte. Heißt also, am Ende für mich aus meiner Sicht momentan eher eine Seitwärtsbewegung, auch im Euro zum US-Dollar. Ja, schauen wir mal direkt in in das Währungspaar US-Dollar zum japanischen Yen, also gucken uns die Geschichte an. Naja, und auch hier ist Stillstand die Devise. Ich nehme auch hier mal diese dynamische Bewegung raus. Ich hätte ja mal so ganz salopp und relativ freihand so eine bärische Flagge eingezeichnet und hier auch mit Schwung mal so ein Korrektur-Szenario, wo man nach oben gehen könnte, aber irgendwie auch nicht. Aber eigentlich macht man hier gar nichts im Dollar zum japanischen Yen. Man bewegt sich im Endeffekt hier nur auf einem Level und dieses ist so eng, dass selbst Minuten-Chart-Trader hier nicht wirklich irgendwie weiterkommen. Heißt also, eigentlich ist dieses Währungspaar US-Dollar, japanischer Yen momentan vollkommen unspannend, ja, irrelevant für Leute, für Trader, die Bewegung suchen, denn die haben wir nicht. Ja, selbst wenn es mal hoch und runter geht, aber jede Bewegung ist irgendwann relativ zeitnah zum Scheitern verurteilt und dreht um und das ist das, was wir hier sehen. Von daher heißt es für uns hier weiterhin abwarten. Das Szenario dieser Bärenflagge behalte ich weiterhin offen, denn wir bewegen uns ja offensichtlich hier in diesem Kanal. Aber dass wir jetzt hier wirklich mit Dynamik ausbrechen, dazu muss irgendwie noch ein bisschen was passieren und danach sieht es momentan einfach nicht aus. Dann geht es weiter zum britischen Pfund, zum US-Dollar. Und hier sehen wir, dass auch hier das britische Pfund zurückkommt. Momentan bilden wir, und das könnte Anlass zur Sorge sein, momentan bilden wir hier so ein, ja, es ist noch ein Dark Cloud Cover, ja, es könnte aber auch zum Bearish Engulfing werden. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was bedeutet dieses Bearish Engulfing oder auch schon das Dark Cloud Cover für uns beziehungsweise für dieses Währungspaar? Also es bedeutet im Endeffekt, dass wir diese Struktur von höheren Hochs und höheren Tiefs, ja, die wir hier haben, selbst wenn das sehr, sehr kleinteilig ist, ja, Sie sehen so zack, 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 dass wir das so durchbrechen und jetzt Gefahr laufen, nach der Korrektur nicht mehr in die Gänge zu kommen und dann weiter abzutauchen. Und dann sehen Sie eine meiner Lieblingsformationen, die kennen Sie auch, nämlich das sogenannte M-Top. Ob das nun so aussieht oder ob das so aussieht, sei mal dahingestellt. Was wir sehen, ist einfach das, was wir erwarten, nicht in der Nachhaltigkeit eintritt. Und das bedeutet eben auch, dass selbst so ein Fehlausbruch nach oben nicht mehr dann reicht, um wirklich Dynamik reinzubringen. Ja, also jetzt sehen wir hier eigentlich die dritte Variante, ja, dass wir einen kleineren Teil hier haben, kleineres, tieferes Hoch und damit eigentlich die Gefahr hier, ja, gegeben ist, dass das britische Pfund unabhängig davon, dass der US-Dollar momentan schwächelt, ja, oder eher seitwärts läuft in Tendenz, dass das britische Pfund dennoch zurückkommt. Ich will jetzt nicht sagen, dass sich diese ganze Bewegung dann umdreht, denn dazu gibt es momentan auch von der fundamentalen Seite keinen Anlass. Aber es kann durchaus sein, dass wir uns da nochmal mit dem ganzen Bereich um 1,3150, 1,32, so in dem Dreh beschäftigen könnten. Das gilt es jetzt zu beobachten. Fakt ist, sollte das hier zum Wochenschluss auch weiterhin so aussehen, das heißt, wir sehen sowas wie ein Dark Cloud Cover oder ein Bearish Engulfing, dann wäre ich hier mit Long-Positionen auf das britische Pfund mehr als vorsichtig. Damit gehen wir zum australischen Dollar. Der hat mich schon wieder gefoppt. Ja, beim letzten Mal habe ich gesagt, na gut, australischer Dollar, ich gebe dir noch ein bisschen Raum nach oben, aber irgendwie auch nicht. Aber du kannst ja mal so ein bisschen nach oben zittern. Was macht er? Er geht genau nach unten in die andere Richtung. Jetzt bricht er tatsächlich raus aus diesem Szenario. Ja, man könnte auch sagen, das wäre so eine Bärenflagge, die sich sehr, 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 sehr lange hinzieht und richtig so zittrig da so ranläuft. Aber es sieht so aus, als ob der australische Dollar auch jetzt hier endlich seiner Bestimmung nachkommt, nämlich zu fallen. Es mag nochmal wieder nach oben gehen. Ja, da können wir nochmal schauen, vielleicht sogar bis in den ganzen Bereich bei rund 65 Cent, US-Dollar-Cent. Aber das sollte nicht nachhaltig sein. Und aus meiner Sicht hat der australische Dollar mittelfristig eher die Tendenz, nach unten zu gehen, auch unabhängig davon, ob jetzt die Zinsen gesenkt werden in den USA oder nicht, ob der Dollar dann doch nochmal ein Stückchen fällt. Das mag das ganze Szenario etwas stabilisieren, aber wir sehen es, in dem Bereich, wo das britische Pfund profitiert hat, wo der Euro deutlich profitiert hat, fällt der australische Dollar nach wie vor schwach auf, bewegt sich schon so ein bisschen zitternd hoch, aber im Großen und Ganzen ist das alles irgendwie von Unsicherheit geprägt. Keiner will sich lange mit dem australischen Dollar beschäftigen, gibt ihm im Zweifelsfall direkt wieder ab. Und das ist genau das, was wir hier an der Stelle sehen. Von daher, die Prognose hier für den australischen Dollar ist, solange ich mich mit dem hier mit Ihnen beschäftige, immer eher schwach als stark. Und damit gehen wir in den letzten das letzte Währungspaar rein, wie immer, der US-Dollar zum Schweizer Franken. Ja, und hier bleibt es eigentlich dabei, bei dem, was ich beim letzten Mal ja auch präsentiert habe, dass es weiter nach unten geht. Auch hier hatte ich so eine Art Flagge mit dabei, auch wenn die jetzt sehr großzügig ausgelegt ist. Was aber wichtiger ist, dass wir in dem gesamten Widerstandsbereich bei rund 80 Rappen einmal, zweimal, dreimal, viermal nicht rübergekommen sind und in der aktuellen Woche das vierte Mal eben wieder nicht. Ja, und damit bleibt es bei diesem Szenario. Es muss jetzt nicht mit Schwung gehen, man kann sich hier so langsam runterhangeln, ja, so ein Abstieg ja, sozusagen, man muss ja nicht von der Klippe fallen, man kann ja auch runterklettern, aber am Ende sieht es danach aus, als ob wir eben tatsächlich nochmal auf die 79 Rappen kommen, ja, und so vielleicht diese Tiefpunkte nochmal testen. Und wenn es halt wirklich schlecht läuft für den Dollar, dann sehen wir eben die 78 und ich gehe nochmal zurück, ganz tief in die Historie, ja, um einfach zu zeigen, dass diese 78 Rappen auch noch relativ willkürlich festgelegt sind, sondern ja, dann geht es eben so langsam in den Bereich, wo man eigentlich nicht mehr hin will. Und ich sage es nochmal, da darf man gerne nochmal auf die SNB schauen und zuhören und gucken, ob es da nicht entsprechende Aussagen gibt, dass sie sagen, nee, jetzt reicht's aber, Freunde, denn wir müssen auf unsere Wirtschaft achten und den Franken wieder etwas schwächen, wenn wir überhaupt nochmal mitspielen wollen, in den USA und all den Ländern, die halt mit dem Dollar verbunden sind. Tja, das Gold. Gold wartet natürlich auf uns. Ich meine, was passt denn mehr, wenn man über den Schweizer Franken spricht, um oder als dann direkt in das Gold überzugehen? Und ja, denn es ist tatsächlich so, es gibt Zölle auf Goldimporte, bzw. Exporte in den USA, soweit ich das zumindest verfolgt habe. Und das könnte natürlich auch die Schweiz weiterhin belasten und vielleicht auch den Goldpreis. Gucken wir mal. Ja, dieses Dreieck, das sich hier so langsam zuspitzt, wird offensichtlich von den Goldfreunden ausgereizt bis ins Letzte. Wir kommen hier so langsam wirklich bis in die Spitze rein. Ja, je nachdem, wie großzügig man da die obere und untere Geschichte auslegt. Aber da ist nicht mehr so wahnsinnig viel Spielraum. Und ich kann mir vorstellen, dass sich das Ganze relativ zügig dann jetzt auflösen könnte. Momentan immer noch mit der Tendenz deutlich anzusteigen. Und dann reden wir eben nicht nur über 3.500 Dollar, wo wir ja schon mehrfach waren, sondern eben, was heißt mehrfach, wo wir zuletzt waren, sondern eben auch höher, 3.600, 3.700 Dollar. Das wäre so eine Idee, die man ja durchaus im Auge behalten kann, denn ja, Inflation. Ist die Inflation jetzt wirklich weg? Ja oder nein? US-Dollar? Wird der Zins gesenkt? Ja oder nein? Ja, und diese Fragen werden irgendwann mal beantwortet. Und dazu kommt nach wie vor all diese ganzen Szenarien, die wir mittlerweile alle auch kennen. Ja, all die Konflikte, über die wir reden, all die Unsicherheit, über die wir reden. Und dann bleibt man irgendwie offensichtlich beim Gold. Denn was wir sehen, ist als eins nicht passiert. Abverkäufe. Wir sehen keine Abverkäufe. Das hier ist so ein bisschen Hin- und Her-Ping-Pong-Spielen. Ja, aber wir sehen, es gibt immer höhere Tiefs. Das heißt, die Marktteilnehmer sind nach wie vor bereit, höhere Preise zu bezahlen. Die wollen nicht so lange warten, um Gold einzukaufen. Und das spricht eine deutliche Sprache. Und wir sehen eben auch, dass der Abverkaufsdruck relativ gering ist und vor allen Dingen immer wieder aufgefangen wird. Heißt also, aus meiner Sicht ist momentan nach wie vor Gold zu bevorzugen, als abzustoßen, selbst wenn das Gold fallen sollte, sind 3.200 Dollar, nicht Punkte Dollar, durchaus interessant für die Freunde von Gold, die vielleicht bei 3.500 Dollar Skrupel haben einzukaufen. Ja, und dann könnte man an der Stelle mal beobachten, ob dann nicht entsprechende Stabilisierungstendenzen nicht doch direkt wieder auftreten könnten. Ja, dann gehen wir direkt ins Silber und das Silber sieht offen gesagt doch ganz interessant aus. Ja, wir sehen beim Silber auch eine Seitwärtstendenz, ja, wen wundert, ist ja irgendwie dann doch mit dem Gold verwandt und hängt auch am Dollar. Aber wir sehen auch, wie steil dieser Kanal hier nach wie vor ist. Wir sind ja in so einem unteren Bereich. In der aktuell laufenden Woche gab es auch schon mal so ein bisschen Druck von oben. Gucken wir uns das mal an, nämlich genau gestern am Dienstag. Und heute am Mittwoch sehen wir schon wieder die Stabilisierungstendenzen. Wir sehen aber auch, dass wir hier sehr, sehr eng sind. Irgendwo zwischen 38,80 von mir aus und, na, wenn man da so ein bisschen mehr Raum gibt, 37,90, sagen wir mal rund 2 Dollar. Ja, das könnte sowas sein, aber wirklich dann im Maximum, da bewegt sich das Silber seit Wochen, eigentlich seit Anfang August, da bewegen wir uns in diesem Bereich. Und es ist die Frage an der Unterkante dieses Kanals, könnte es tatsächlich sein, dass das Silber nach unten ausbricht? Ich mag es momentan noch nicht glauben. Wir sehen nach wie vor Kaufinteresse. Ja, und wenn man so will, haben wir hier ja auch einen Unterstützungsbereich, der natürlich gerade ist und nicht schief, aber na, haben wir hier einen Unterstützungsbereich. Und dementsprechend ist aus meiner Sicht die Tendenz eher aufwärts zu sehen. Die Frage ist halt bloß, wie lange das dauert. Also es könnte wirklich sich jetzt auch ein bisschen hinziehen. Das spielt dann eben mit in der gleichen Frage, was passiert mit dem US-Dollar, wie sieht es aus mit Zinssenkungen, was sagt Jerome Powell denn dieses Mal und so weiter und so fort. Auf der anderen Seite ist eben das Silber nicht nur wie beim Gold alleine nur vom US-Dollar abhängig oder beziehungsweise von dem Sicherheitsbedürfnis abhängig und dem US-Dollar, sondern eben auch noch von der Produktion in der Industrie. Und dementsprechend kommen hier mehrere Faktoren zusammen, die beim Gold an der Stelle natürlich jetzt nicht so zutage treten. Heißt also, ich bin hier nach wie vor zuversichtlich, dass wir mittelfristig auch nochmal die 40 Dollar sehen. Allein die Frage, wann, steht hier zu beantworten. Ja, der letzte Rohstoff, den ich mitgebracht habe, ist das Öl. Und zwar sind wir hier immer bei Light Crude Oil im Future. Und hier geht es eigentlich auch im besprochenen Rhythmus weiter nach unten. Wir sehen aber auch, dass die Vehemenz sich im Endeffekt hier deutlich seitwärts bewegt. Ja, also, oder die Vehemenz einfach nachlässt. Ja. Das Momentum ist weg, die Volatilität ist weg. Ja, wenn wir das mal vergleichen mit der Woche vom 9. Juni und da drauf und dem, was jetzt so ist, ja, politische Börse haben kurze Beine und das ist das kurze Bein, das wir dann sehen. Ja, und es ist natürlich die Frage, sollte es wirklich so weit runtergehen, dass wir wieder bei 52 US-Dollar sind? Ja, ich meine, es ist ja nicht so, dass man da nicht schon mal war, ja, 2021, warum sollte man da nicht wieder ankommen? Und sich dort entsprechend stabilisieren. Momentan hängen wir eben einfach in dem Bereich bei rund 66, 65 Dollar. Ja, Sie sehen, da kann man hier auch diese Unterstützungslinie so ein bisschen hin und her schieben. Ja, das ist ja so ein Bereich und da sitzen wir jetzt irgendwie fest. Ich verschiebe das mal hier hin, na, auf rund 62, 75. Und da sehen wir eben, wie wir hier so festhängen. Das ist der Bereich und den kann man hier so beginnen bei rund 67. Dann haben wir bei 62, da wo wir jetzt eben sind, 62, 70, 50, haben wir hier eben das untere Ende dieses Bereichs. Und dementsprechend, ja, das mag noch ein bisschen hochgehen, aber im Großen und Ganzen ist beim Öl momentan aus meiner Sicht einfach die Luft raus. Ja, apropos Luft raus, wie sieht es denn beim Bitcoin aus? Ich weiß, das hört sich natürlich jetzt immer etwas schwierig an, wie so Luft raus wieder. Wir sind doch hier irgendwie deutlich über 100.000 Dollar und das stimmt auch. Wir sind sogar noch über den 110.000 Dollar. Und wir bewegen uns im Endeffekt fairerweise auch seitwärts. Ja? Seitwärts, wie man nur seitwärts laufen kann. Es ist phänomenal, wie das hier funktioniert, wie hier die Limite liegen, und zwar auf beiden Seiten, das Kauf- und das Verkaufslimit. Und im Endeffekt jeder Versuch, zunächst mal nach oben auszubrechen, wieder abverkauft wird, aber auch nicht wirklich vehement. Ja? Das ist das, was ich immer wieder auch so sage, was sehen wir nicht? Wir sehen panische Abverkäufe nicht. Wir sehen aber auch keine panischen Käufe. Es geht hier im geordneten Gang seitwärts weiter. Da wird man ein bisschen aufgebaut, da wird man ein bisschen abgebaut. Ja, da kann man intraday ein bisschen was machen, wenn man das möchte. Aber im Großen und Ganzen gibt es hier jetzt nichts zu holen. Und das ist mittlerweile, kann man es glaube ich sagen, einfach typisch für den Bitcoin, vielleicht sogar typisch für die Kryptos, dass man sich hier wirklich seitwärts lang schiebt, bis der Impuls kommt, dann ist die Bewegung stark und dann schiebt man sich wieder seitwärts lang. Man muss vielleicht noch ein bisschen was testen, aber das ist das, was wir sehen. Das heißt, im Endeffekt, ich bleibe bei meiner positiven Meinung für den Bitcoin und ob es jetzt nochmal tatsächlich an die 110 rangeht oder ein bisschen tiefer, geschenkt. Aus meiner Sicht bleibt es positiv und das ist aus meiner Sicht momentan auch die Frage, nur eine Frage der Zeit, bis wir die 125, ach was soll es, die 130.000 erreichen und wieder darüber hinausgehen. Also das ist so die Möglichkeit, die sich hier zunächst mal noch anbietet. Sollten aber die 110 ja, und der Bereich nicht halten, dann ja, kommen die 100.000 ins Spiel, die magischen 100.000. Und auch da dürfte entsprechendes Kaufinteresse sein. Und dann ist natürlich die Frage, reicht das Kaufinteresse, um eben die Abverkäufe, das was freigesetzt wird, auch aufzufangen? Oder ist das Interesse zu gering? Das lässt sich jetzt natürlich nicht beantworten. Gilt es dann also zu beobachten. Ja, wir gehen direkt weiter zum Ethereum. Ethereum hängt hier unterhalb der 4.800, also unterhalb der 5.000 fest. Zuletzt mal sind wir hochgekommen bis auf die 4.790, also knapp geschafft. Ja, die paar hundert Dollar im Kryptobereich nicht so wichtig. Aber dann kam die Korrektur und die ging eben wieder bis an den Ausbruchsbereich, der ja, wenn man ganz genau ist, genau bei 4.090, 80, 70, irgendwo so in dem Bereich liegt. Ja, da haben wir so die Ausfransungen, die Spikes. Da sind wir wieder hingekommen, jetzt geht es wieder hoch. Heißt also, ja, das Thema Unterstützung und Widerstand funktioniert schon. Wenn man sich damit beschäftigt, dann hat das durchaus eine gewisse Relevanz. Ja, das muss man dazu auch sagen. Ja, und das ist natürlich die Frage, schafft Ethereum es jetzt auch direkt nochmal hochzulaufen oder fällt es dran hinweg oder ab? Aus meiner Sicht kann es eher jetzt auch dahin gehen, dass wir uns ein Stück weit seitwärts bewegen, aber eher oberhalb der 4.000, deutlich oberhalb der 4.000, um dann auszubrechen. Sie sehen und Sie merken, es hängt viel mit dem US-Dollar zusammen, kommt der nicht in die Gänge, ja, das heißt, verbilligt er sich nicht, ja, warum sollte man dann eben jetzt schon auf die Krypto spekulieren und gehen? Ja, man könnte ja dann mit der Zinssenkung, die dann hoffentlich irgendwann kommt, wiederum etwas günstiger Geld bereitgestellt bekommen. Ja, ich sage jetzt nicht, dass man sich das vielleicht leiht, sondern ja, dass man das irgendwie hat und vor allen Dingen die Alternativanlage fehlt. Und dann geht man eben in etwas spekulativere Werte rein, so wie wir das eben kennen. Und wir wissen auch, dass Krypto, Ethereum, Bitcoin und Co. ja nun mal als spekulative Werte durchaus ja, angesehen werden können. Ja, damit gehen wir zu guter Letzt in Solana rein und Solana bewegt sich auch nach wie vor innerhalb dieses Kanals, ja, den wir eigentlich im Rahmen einer übergeordneten Seitwärtsbewegung hier identifizieren können. Na, jetzt geht es immer wieder von einem höheren Tief zum nächsten mit der Idee, dass es im Endeffekt bei 214, 220 von mir aus nochmal wieder runtergehen könnte, aber da müssen wir natürlich auch erstmal wieder hingehen. Wir waren schon mal fast da, in der Woche vom 11. August, da waren wir bei 210 zumindest, und dann ging es wieder runter, aber wir stabilisieren uns eben hier bei 181 US-Dollar, zunächst so in dem Bereich, auch da sehen wir ja, das kann man so ein bisschen nach Lust und Laune verschieben, aber deshalb, es sind ja Bereiche, da kann man sich mal das Ganze anschauen, was passiert, und momentan ist die Idee im Endeffekt, ich nehme es auch hier mal raus, ja, so groß ist die Dynamik dann offensichtlich nicht. Ja, wir haben die Option, nochmal auf die 220 zu gehen, aber ich rechne durchaus da nochmal mit einer Korrektur, dass man nochmal wieder da ankommt, wo man jetzt schon ist. Und damit kann man sich selber die Frage stellen, gehe ich jetzt rein, gehe ich später rein, nehme ich einen kurzfristigen Trade, ja, wo stelle ich mich auf? Und das ist dementsprechend die Frage, die es zu beantworten gilt. Eine richtig saubere Antwort kann man momentan, also ich jedenfalls nicht, darauf geben. Das heißt also abwarten, bis hier einfach Dynamik reinkommt und entsprechend vorher vielleicht einen Plan zu machen, was mache ich, wenn. Ja, und dann kann man sich dem Plan entsprechend mit Solana, aber auch natürlich den anderen beschäftigen. Ja, das ist soweit die Idee, die ich zu den Märkten heute habe. Ich hoffe, Sie konnten sich ein bisschen was davon mitnehmen. Und wenn Sie mögen, ja, dann sehen und hören wir uns wieder direkt am Montag, dann mit der Marktwoche. Ich bleibe weiterhin erstmal auf den Azoren, Ponta Delgada, aber nicht so lange. Und wenn Sie, ja, wenn Sie mögen, dann schalten Sie auf jeden Fall wieder rein. Ich wünsche Ihnen jetzt auf jeden Fall ein schönes Wochenende und bis dann, Ihr Wiener Dahl.